Hier ist CB-Funk, der Computerbest-Podcast. Herzlich willkommen zur 120. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Beide situiert diese Woche im schönen, feuchtkalten Deutschland.
Ja, ja.
Ist mir aber eigentlich auch mal wieder ganz lieb, muss ich sagen. Zurück aus Taipei. Und da steigen wir gleich auch nochmal mit ein. Da gab es nämlich 1, 2, 3 Fragen in der Notiz zum letzten Podcast. Die wollen wir anfänglich beantworten. Dann, Fabian, können wir schon mal darüber reden, dass wir diesen Sommer zusammen aufs Schiff gehen.
Oh Gott.
Und, so. Und
eine Rheinkreuzfahrt,
gehen dann rüber zu Formel 1. Zu Leistungsaufnahmemessungen, 8 GB Grafikkarten, der Sonntagsfrage und sind dann auch schon wieder fertig. Das ist mein Plan für heute und ich glaube, deiner sah ähnlich aus. Lass uns starten. Letzte Woche, CB-Funk 119, live aus dem Taipei 101, in dem Fall dann aber Ground Level und nicht mehr 88. Stock. Und da gab es einige Fragen zur Messe. Aber ich starte mal mit der zu meinem Aufnahmegerät. Das hätte doch eigentlich ganz okay gelungen war es uns, mit welchem Smartphone ich mich denn da letzte Woche eingewählt habe. Es war mein iPhone 15 Pro.
Bonze.
Direkt am Ohr, nicht über die AirPods, das klang nämlich sehr bescheiden. Da habe ich mich auch wieder gefragt, es klingt doch eigentlich, wenn man telefoniert, sehr gut, aber irgendwas muss dann wohl ausgehebelt werden, wenn man dann in so einer Cloud-Recording-Plattform über einen Browser da reinspricht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es direkt am Ohr gemacht und hatte das ausprobiert einen Tag vorher in der Halle 1 im Flur, neben Halle 1 auf dem Messegelände in Nanggang. Da war es relativ ruhig und da klang es ganz toll. Im Hintergrund hat man so ein bisschen das Gemurmel aus der Halle gehört. Ich saß so da vor der Halle im Gang, in so einer Ecke. Da ist schöner, schwerer Teppich verlegt. Und dann habe ich mich doch eingewählt am Donnerstag und du hast gleich gesagt, oh, betrauscht.
Nee, das war nicht so schön, das war nicht so gut.
Ja, und denn der 101, der ist so schön, so glänzend, das ist ja kein Marmor, aber so schön steinern ausgeführt in den Gängen. Und da hört man auch denjenigen, der Vierecken weiter spricht, es ist so ein Gemurmel. Und das hat das iPhone, glaube ich, gar nicht gemocht. Und es hat extrem gerauscht, sodass wir dann ja wirklich kurz überlegt haben, ob wir die ganze Sache sein lassen, weil vor die Tür zu gehen war jetzt auch keine Option. Schnell ins Hotel zu fahren, wo ich gar kein Zimmer mehr hatte, sondern nur mein Koffer stand, auch nicht, weil in der Lobby, die ist zwar ganz nett gewesen, aber da war laut Musik. Dann haben wir es doch durchgezogen und ich habe dann am Ende im Hotel nach der Aufnahme, als ich mir die Audiospuren gezogen habe, in, ich sag immer Audacity, aber heißt das Audacity?
Ich glaube Audacity oder
also ich glaub, okay. Habe ich doppelt Rauschverminderung drüber gejagt und dann war es ganz okay. Aber ja, es war schon erstmal wieder ein Schock. Also never change running Audio-Aufnahme-Equipment. Umso schöner, dass es doch am Ende ganz gut funktioniert hat und wir es geschafft haben, diesen Messe-Flair noch ein bisschen rüber zu transportieren.
Ja, das hat man die komplette Aufnahme durchweg immer gehört, dass da im Hintergrund, dass du nicht im Tonstudio sitzt. Ich glaube, so diese...
Gar nicht.
Ich glaube, diese Tonqualität über AirPods oder generell über Bluetooth-Kopfhörer ist doch immer noch diese Geschichte, dass es miserabel wird, sobald du in beide Richtungen Audio hast, oder nicht?
Also, das kann natürlich
wenn du was hörst.
Aber ich habe es ja auch ausprobiert. Hm. Aber ja, stimmt. In dem Fall hatte ich natürlich, als ich es ausprobiert habe, habe ich nur reingesprochen. Ich weiß es nicht. Also, es war, ja. Es war schlimm. Deswegen direkt ans Ohr.
Also kauft euch keinen iPhone 15 noch, Pro, denn damit könnt ihr keinen Podcast im Taipei 101 aufnehmen.
Ja, genau. Und dann hat ja auch das iPhone im Browser, wir nutzen Squadcast, um unseren Podcast hier remote synchron in die Cloud zu sprechen, hat das iPhone den Bildschirm nicht gesperrt. Das ist mir natürlich aber auch nicht wirklich aufgefallen. Und dann habe ich mich doch noch einmal mit dem Ohr aus dem Tab navigiert. Das habt ihr am Ende gar nicht mitbekommen, aber es war ein wunderschöner Messeabschluss, diese Podcast-Aufnahme, der dann letztendlich nur dadurch getoppt wurde, dass ich es wirklich geschafft hat, in der halben Stunde im Hotel kurz vor dem Aufbruch zum Flughafen das Ganze zu schneiden. crispy clean Rausch zu vermindern und dann online zu stellen. Ja, Fabian, da waren aber noch ein paar weitere Fragen,
ja, auf die wir gleich anfangen. Soll ich mal eine vorlesen?
Ja, bitte.
So ein richtiges Wow-Ding habe ich für mich nicht finden können. Was war denn dein Highlight aus der aus technischer Sicht, fragt Capranium.
Ja, das hatte ich eigentlich deutlich gemacht, oder? Fabian, erinnerst du, was würdest du sagen, was letzte Woche mein Highlight war, von dem ich dir erzählt habe? Oder habe ich das nicht so deutlich rübergebracht?
Doch, es war die Sapphire-Grafikkarte mit ASUS Spectral Future Phantom Link, haben sie es genannt, Stromanschluss.
Okay, ja, weil ich bin noch mal in mich gegangen, als die Frage gestellt wurde, ist es ein Highlight? Aber es war für mich die große Überraschung, die mich da am Dienstag früh, erster Termin an einem offiziellen Messetag da ereilt hat, in diesem American Diner, das Sapphire da gemietet hatte. Ja, also insofern die Entscheidung von Sapphire, ausgewählte Grafikkarten, aber auch neue eigene Mainboards mit diesem extra Stromanschluss-Steckplatz für Grafikkarten auszustatten, den ASUS standardisiert hat, das war für mich das Highlight. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen traurig klingen.
Also es sagt ja auch viel über die Messe aus, wenn das Highlight war.
Ja, so. Es gab halt nicht die richtig großen Dinger. Ich meine, was wirklich interessant oder genauso was eben auch eine kleine Überraschung war dann noch, dass Intel die Dual Battlemage B60 GPU schon ausgestellt hat und das nicht irgendwie so ein Engineering-Ding aus China gewesen ist, was durch die Gerüchteküche gewabert war ein paar Tage zuvor. Also das hat mich dann auch nochmal überrascht und ist ja vielleicht auch nochmal eher ein technisches Highlight, weil sowas hat es länger nicht gegeben. Auf der anderen Seite ist es dann eben eine professionelle Arc-Grafikkarte, die jetzt bei uns auch nicht alle vom Hocker haut, auch wenn der ein oder andere ja schon geschrieben hat, die brauche ich unbedingt, in Klammern einfach, um sie zu haben. Aber ja, das war so die zweite Sache, die ich, also sie ist sehr grafikkartenlastig.
Ja, sowieso. Also, ich hoffe auch, apropos Grafikkarten, dass wir dann eventuell demnächst Gutes zu vermelden haben zur RX 9060 XT 60 GB und dann könnte die ja eventuell rückwirkend auch noch ein Highlight gewesen sein, wenn es denn mit den deutschen Marktpreisen besser läuft als bei den beiden größeren Radeons.
Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Weitere Fragen, weil ich gucke auch gerade nochmal, wir haben ja hier die News Rangliste. Wenn man sagen würde, gemessen an, ich spiegel mich nochmal an den meistgelesenen News von der Computex, dann wäre es der Teaser von Noctua Vorfeld. Eigentlich auch eine traurige Sache. Und dann Wassermarsch, Noctua steigt in den Markt für All-in-One-Wasserkühlungen ein. Fand ich, ja okay, ist ein krasser Schritt fürs Unternehmen. Dann auch die Entscheidung, dann doch wieder auf was von Asetek zu setzen, aber hat mich jetzt irgendwie nicht umgehauen. Dann kam die Radeon RX 9060 XT, okay, aber da war ja nun wirklich im Vorfeld alles bekannt. Insofern, Platz 4 finde ich eigentlich noch ganz amüsant. Project Lightbase Stand, die Machbarkeitsstudie für das Lightbase 900 von BeQuiet, das man dann auf den Hintern stellt, auf so einen Holzständer. War die meistgelesene News abseits von Radeon und Noctua. Das natürlich. Und dann Platz 5, die Intel Arc Pro-Karten. Also, ich meine, hätte man vielleicht jetzt auch nicht erwartet, dass Platz 5 gemessener Zugriffen auf die News Intel Arc Pro-Grafikkarten sind. Aber es stand ja auch Dual-GPU und 2x24 GB VRAM im Titel. Ja, weitere Fragen, Fabian?
Es gab gleich mehrere Fragen, die so ein bisschen in die Richtung gingen, also von Chris MK72, zahlt ihr die Hotels und die Flüge selber oder werdet ihr da von Firmen eingeladen, eventuell auch zum Essen? Und dazu schreibt er auch noch, ich habe davon gehört, dass Firmen wohl zuletzt zurückhaltender sind mit Einladungen und so weiter, müssen die alle Geld sparen. Und da hat sich auch Capranium angeschlossen. Die Frage der Finanzierung dieser Berufsreisen ist immer sehr interessant. Irgendwie hoffe ich ja für eure Finanzen, dass ihr einen Sponsor habt.
Ja, also erstmal die eine Frage, sind Firmen da zurückhaltender? Würde ich sagen, ja.
Definitiv seit Corona.
Auch wenn man sich so umgehört hat in der Branche, gab es dieses Jahr relativ wenig Einladungen. Wer auf jeden Fall wieder eingeladen hat, ist Tytra. Das ist ja der Messeveranstalter. Das gibt es eigentlich auf allen großen Messen. Da sind wir allerdings auf noch keiner großen Messe irgendwann mal im Pool gewesen. Kann man sich auch immer wieder fragen, wie sinnvoll das ist. Ich meine, die Messen sind super besucht, auch international. Muss der Messeveranstalter dann selber da noch Leute hinkarren? Er macht's halt hier und da. Das ist ja jetzt nicht unser Thema gewesen. In dem Jahr hatten Volker und ich die Reise erstmal allein verantwortlich geplant. Flüge, Hotel, alles auf eigene Kosten. Und dann kam in der Tat noch die Frage von Synology, ob sie uns da unterstützen können. Sie hätten noch ein Event am Tag vor der Computex an ihrem Taiwan-Headquarter. Und ja, das haben wir zugestimmt. Letztendlich müssen wir das aber dann auch noch jetzt irgendwann in Rechnung gießen, dass der eine Economy-Flug bezahlt wird. Ansonsten war der andere Economy-Flug und Hotel vor Ort ist alles auf unsere Kosten gegangen. Und dann schloss sich ja so ein bisschen die Frage an, inwiefern lasst ihr euch da beeinflussen? So, und jetzt mag der ein oder andere wieder sagen, ja, das geht ja nur mit Beeinflussung. Da kann jetzt Jan erzählen, was er immer erzählen will. Aber ich mache es jetzt mal ganz konkret an diesem Beispiel und schicke erstmal vorweg, wir lassen uns da gar nicht von beeinflussen. Woran mache ich das jetzt fest? Also die Frage kam von Synology, ob wir da noch zu diesem Event kommen wollen. Und sie haben auch eine Pressekonferenz dann am Mittwochnachmittag und noch eine am Mittwochnachmittag und noch ein Dinner am Mittwochabend. Und so Dinner oder Veranstaltungen von Herstellern sind auf Messen Usos.
Das hört sich, so abends. Das hört sich ganz fancy an, aber im Endeffekt ist das halt auch nur die inoffizielle Fortsetzung des Tagesprogramms. Ne?
Ja, das machen die größeren Hersteller, machen das halt. Die mieten sich dann ein Restaurant oder eine Bar oder irgendwas und da kann man dann hin und nicht nur den Hersteller treffen, sondern man trifft letztendlich die ganze Branche. Und wenn man dann die Veranstaltung wechselt, trifft man nochmal alle. Die Alternative ist, dass man was zu zweit macht. Das haben Volker und ich auch in anderen Abenden gemacht. Aber dann trifft man halt niemanden. So, also zurück zum Thema. Und habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich diese Pressekonferenz wahrnehmen und am Vortag der Messe noch in deren Headquarter fahren, da war auch noch Zeit, und sagen, nee, danke, aber wir sind ja sowieso schon da. Oder ich sage, ja, ich nehme beides wahr und dann zahlen die halt einen Flug. Wir haben uns dafür entschieden. Ich war dann letztendlich am Montag Vormittag bei deren Headquarter. Da gab es eine Führung durch, na, du kennst ja auch diese amerikanischen Großraumbüros mit diesen kleinen Kabuffs, ja. Dann einmal kurz, wo die Mitarbeiter was zu essen kriegen, und ein Raum, wo ganz viele NAS liefen und getestet werden. Das war für mich jetzt alles überhaupt keine Erfahrung, die ich in irgendeiner Art und Weise, darüber haben wir nicht berichtet, weil ich für mich entschieden habe, das ist halt nichts Berichtenswertes. Es ist ein Bürogebäude mit einem Lab, wo getestet wird. Ich hatte da sogar noch ein kurzes Video gemacht, hatte überlegt, ob ich es einfach mal auf Instagram schmeißen. Da dachte ich, aber es ist halt einfach nichts. Es sind Regale voller NAS, die laufen. Alle testen ihre Produkte. So, das habe ich also nicht gemacht und habe mich dann danach auch verabschiedet, während da waren ja auch Partner. Das sind ja Events, die oftmals dann nicht nur für Presse gemacht werden, sondern auch für Handelspartner. Und die haben dann noch eine Stadtführung bekommen mit Tea-Tasting und so weiter und so fort. Das wäre gegangen bis 21 Uhr, aber ich habe mich nach diesem Headquarter-Event verabschiedet, weil ich hatte noch andere Dinge zu tun. Ich bin ja da gewesen, um von der Computex zu berichten. Bin dann am Mittwoch nochmal auf der einen Pressekonferenz gewesen. Da haben sie vorgestellt, ein neues, ja, so ultra-professionelles PSA, PRS 7000 NAS, NVMe-only NAS. Dazu haben wir auch nichts gemacht am Ende, weil es ist halt 0,0 unsere Zielgruppe. Was ich dann gemacht habe, ist für Frank an den Synology-Stand zu gehen, wo die ganzen neuen Consumer-NAS ausgestellt waren, die auf dieser ganzen offiziellen Reise überhaupt kein Thema gewesen sind. Da fragt man dann auch die PR von Synology, warum denn nicht? Also ich meine, ich verstehe ja, dass hier irgendwie dann so ein professionelles Ding im Vordergrund steht, weil es geht auch um, da ja wieder um große Kunden, um Riesensummen. Ja, ja, da müssen schon, aber erwähnt es doch, ihr wisst doch auch, wofür, wie, also ich bin doch hier für Computerbase, ihr könnt doch im Vorfeld bitte mal Infos dazu teilen. Na, dann gab es noch eine zweite Pressekonferenz, da ging es um diese C2-Surveillance-Plattform, Software as a Service. Da bin ich gar nicht hingegangen, auch mit Ansage, weil das halt einfach nicht für uns ist. Und ja, insofern, ich denke, man kann das sehr gut vereinen, wenn man sich nicht verpflichtet, irgendetwas zu tun, was wir nicht getan haben und auch nicht tun mussten. Und dann auch wirklich frei entscheidet, was von einem Rahmenprogramm, was ein Hersteller, der einem ja nicht wirklich zu Computex, sondern zu dieser Headquarter-Sache mit Computex-Besuch einlädt oder da sponsern will, was man dann da tut und ob man und dann halt auch wirklich frei entscheidet, ich mache das nicht, weil es ist, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn die mich nicht eingeladen hätten. So. Und klar, es kann dann sein, dass wir nie wieder eingeladen werden.
Ja, das ist. Aber das, das ist dann teilweise die, und, ja, die Konsequenz, weil die Hersteller sich natürlich schon erwarten, dass das, also, nein, was heißt erwarten, aber es kommt natürlich immer auf den Hersteller drauf an, auf den Händler drauf an, auf den Publisher drauf an. Aber mitunter stirbt er ja durchaus dann die Erwartungshaltung im Raum. Na, jetzt machen die ja was zu uns. Ne? Das ist ja, wir kriegen ja jetzt einen Return of Investment, den wir sofort konkret in Zahlen fassen können. Und das ist dann bei uns halt häufig nicht der Fall. Und dann wird das halt auf absehbare Zeit die letzte Einladung gewesen sein. Aber
oder auch nicht. Ne? Also
Synology ist ja zum einen nicht der einzige Hersteller, der auf die Idee käme, jemanden einzuladen. Und generell ist es dann ja auch wieder so, die profitieren ja im Endeffekt alle davon, wenn Presse vor Ort ist. Also das ist ja dann ein sowieso ein Geben und Nehmen. Ne? Also im Zweifelsfall ist ja auch schlechte Presse immer noch Presse. Das heißt, selbst wenn wir uns über alles, was da ist, die komplett zerreißen würden, hätten wir denen ja geholfen, ihre Sachen zumindest mal irgendwie an den Mann zu bringen. Also ne, dass es das halt überhaupt gibt. Natürlich profitiert die gesamte Branche davon, wenn die Presse anwesend ist. Und das ist ja ein übergreifendes Interesse. Es ist ja nicht nur, dass Synology davon profitiert. Ne?
Ja, und ich kann durchaus aber auch, oder was heißt durchaus, ich kann sehr gut verstehen, dass grundsätzlich da eine sehr hohe Skepsis auch vorherrscht. Ne? Also natürlich könnte man auch sagen, man geht abends nirgendwo hin oder stellt sich dann wirklich nur in eine Ecke fest, nichts an, nimmt kein Getränk und isst nichts. Auf der anderen Seite, das ist halt wie im normalen geschäftlichen Umfeld, wenn man zum Kunden fährt oder zum Lieferanten. Gewisse Dinge gehören halt einfach auch zum Umgang dazu. Und solange man nicht von seinen eigentlichen Werten oder von seinem eigentlichen redaktionellen roten Leitfaden abschweift, halte ich das persönlich jetzt in der Tat dann auch nicht für verwerflich zu sagen, okay, am Montagabend war Corsair Party. Das ist dann in so einer Bar von einem Hotel. Dann trifft man wen oder auch nicht. Ist halt dann auch international. Ist dann eine Stunde da und dann zieht man halt weiter ins Hotel und arbeitet noch eine Runde. Aber man hat halt Hinz und Kunst getroffen oder eben an dem Abend auch sehr wenig Leute. Je nachdem, was parallel noch so anderes stattgefunden hat. Und ich finde schon, dass man das vereinbaren kann mit einer redaktionellen Unabhängigkeit. Man kann es natürlich auch mit keiner redaktionellen Unabhängigkeit sehr gut vereinbaren, wenn man will. Aber solange man diese Entscheidung selber treffen kann, bin ich damit grundsätzlich fein.
Also was wir natürlich definitiv nicht sagen möchten, ist, dass alle Personen, die dort waren, das genauso handhaben und sehen wie wir. Also
nee, wobei, also genau, ich meine, auch wobei das dann auch nicht unbedingt gleich bedeutet, dass sich jemand hat kaufen lassen. Wenn jetzt halt jemand vor Ort entscheidet, dass dieses super professionelle NVMe-NAS für große und für mittelständische Unternehmen eine News wert ist in einem Consumer-Umfeld, dann hat er vielleicht auch einfach nur diese Entscheidung getroffen. Ja. Ne? Aber ja.
Ich meine, man kann das ja noch weiter spinnen. Diese Messen sind ja im Endeffekt auch davon finanziert, dass die Hersteller da ordentlich Geld reinbuttern. Das heißt, auch das ist ja quasi schon, ne? Also wenn man da halt hingeht, ohne das zu bezahlen, also ohne die Messe zu bezahlen, das ist ja dann quasi auch schon ein Geschenk der Branche, wenn man das mal ganz blöd umdrehen würde. Und dann hat man halt da zufällig irgendwas gesehen, von dem man berichtet, was man vorher noch nicht hatte. Wir wissen ja vor einer Messe auch nicht, was wir alles berichten werden. Wir entdecken Dinge auf dieser Messe, wo wir denken, ah ja, darüber berichten wir jetzt. Und ob wir die dann halt entdecken, wenn wir darüber laufen oder irgendwo bei einem Hersteller sind. Im Endeffekt, wenn es interessant ist, wird es berichtet. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ich denke, ein Stück weit dadurch, dass das so normalisiert ist, dass es eben diese Hersteller-Events gibt, dass die einen teilweise mal einladen, oder dass es dann halt am Abend im Grunde genommen immer mehr Dinnerpartys gibt, als man dann tatsächlich wahrnehmen kann als einzelne Person, stumpft man, was das angeht, auch einfach ab. Also es käme jetzt niemand von uns überhaupt auf die Idee, da irgendeinem Hersteller ja, eine Sonderrolle einzuräumen und besonders zu berichten, wohlwollend, weil das dann müssten wir das für alle Hersteller machen. Also das ist sowas Alltägliches in der Branche, dass man es ergibt ja auch Sinn, denn du hast es ja schon gesagt, die Alternative wäre, dass du dir abends irgendwo was zu essen holst und dann im Hotelzimmer versauerst. oder halt auf eigene Hand, Faust durchziehst und ne, was auch immer machst, aber wenn du da mit den anderen zusammen
was
bist,
ja,
Austausch,
ja, ich meine, ich hätte auch 5 Abende mit Volker verbringen können, habe ich ja teilweise dann auch auf diesen Veranstaltungen oder danach eben noch im Hotel, aber ja, man würde dann, du hast halt auch gewisse Einblicke, die man da wiederum ja auch gewinnen kann auf diesen Events, die fehlen dann halt auch. Und auch dieser Blick, also vielleicht kriegt man ja auch mal auf diesen Veranstaltungen einen anderen Blick auf gewisse Dinge in der Branche.
Also,
und ja, was ich schon immer sehr kritisch beäugt habe, sind ja auch diese Küsschen links, Küsschen rechts Begegnungen, die man da dann teilweise erfährt. Ich denke so, nee, also man kann sich mit Personen gut verstehen, aber Küsschen links, Küsschen rechts, Freundschaft außerhalb von Frankreich, wo es halt Usus ist als Begrüßung, das ist dann halt natürlich auch wieder eine kritische Geschichte. Ja.
Aber es ist natürlich,
okay, also aber ja.
Also auf diesen Spätabend-Events mit reichlich Alkohol kriegt man teilweise auch natürlich nicht zitierfähig, aber man kriegt dadurch dass die eine oder andere Aussage, die man am Stand so vielleicht nicht bekommen hätte.
Ja, wobei Spätabends-Events, vieles war um 10 Schluss, ne? Also,
ach.
Das meinte ich doch, glaube ich, letzte Woche schon, dass da irgendwie auch alle älter geworden sind. Ja, ich bin auch an dem einen Abend, war ich bei, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das war, als ich bei Corsair war, dann wollte ich mal noch zu Gigabyte, weil ich auch wusste, dass da nochmal Personen sind, die ich jetzt noch nicht getroffen habe. Und da bin ich um 9:55 angekommen und da haben die gerade diesen Eingangsbereich abgebaut. Und ich hatte mich unten schon gewundert, warum da so viele Personen stehen, vermeintlich zum Rauchen, aber es waren halt einfach alle schon vor der Tür, weil zugemacht worden war. Ja, haben wir denn noch mehr Fragen von der zur Computex zur letzten Episode?
Hättest du.
Ich glaube, es war jetzt so das Bündel.
Wir haben noch Fragen, eine, ne? Aber das ist eher so ein bisschen, ein bisschen Spaß. Hättest du die Frage auf dem Gang an Lederjacke gerichtet, so. Warum traut sich Nvidia nicht, die 50, 60, 8 GB unter unabhängigen Testbedingungen testen zu lassen? Ja, das ist halt so, ne? Also stell keine Fragen, deren Antwort du schon weißt und die dann im Zweifelsfall nur negativ auf dich abfallen.
Ja, auf dem Gang, damit ist ja gemeint, diese Situation, wo ich dann gerade am Seagate-Stand war und Jensen Huang, der CEO von Nvidia, vom Pallet-Stand zu irgendeinem anderen Stand geleitet wurde. Ich glaube, da hätte er im Zweifel einfach so tun können, als hätte er mich nicht gehört. Ja. Es gab auch diesmal, da haben wir aber nicht dran teilgenommen, weil es da eine Terminkollision gegeben hätte oder hat, nicht hätte, hat. Im Nachgang, oder wenn der CEO auf einer Messe ist, hat er zuletzt, gab es immer die Möglichkeit, dann zu einer Q&A-Session teilzunehmen. Da hat Nikolas ja auch zu CS quasi, glaube ich, oder schon letztes Jahr, letztes Jahr zu Computex hat er dort diese wunderbaren Fotos gemacht, die wir auch immer mal wieder als Teaser
benutzen,
wo er ihnen lustigen Situationen abgelichtet hat. Mit witzigen Grimassen teilweise. Und da habe ich, als die Frage hier aufkam, dann habe ich mir gesagt, ja, das wäre ein Anlass gewesen, diese Frage da zu stellen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was die Antwort gewesen wäre und ob in dem Fall wirklich der CEO von Nvidia weiß, dass eine 8 GB 5060 nicht bemustert wird, beziehungsweise nur unter Vorgaben von Testbedingungen. Ja, also aber das wäre eine Situation gewesen, wo man diese Frage hätte mal stellen können. Ich glaube, man hätte keine Antwort bekommen, weil derjenige, also heißt der immer, der kennt sich mit allem aus, aber ich glaube, das wäre zu weit weggegangen.
Also ich glaube, sowas hat er, also das wird er schon wissen, was die da im Marketing alles treiben, aber also nicht jede Feinheit natürlich, aber dass die generell so vorgehen, das wird er schon wissen, nur ändert an der Tatsache nichts, man hätte keine Antwort bekommen, beziehungsweise man hätte keine Antwort bekommen, die in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Ne? Das wäre ein glattgelecktes Stück Seife gewesen, was einem da zugeschleudert worden wäre. Damit hätte man nichts anfangen können. Und was da im Endeffekt bei rumgekommen wäre, also das kann man sich ja irgendein PR-Schmull aus dem Mund ziehen, ne? Von wegen, das sind die Bedingungen, wo wir glauben, dass die Grafikkarte für echte Gamer interessant ist und ein Mehrwert und wir unsere Statistiken zeigen, die Leute spielen so und das ist
Also ich wäre mir auf jeden Fall grundsätzlich nicht zu schade gewesen. Ich weiß auch, dass Volker mal, ich weiß es gerade nicht mehr genau, bei welchem Hersteller, der gerade Produkte abgekündigt hatte, in einer kleineren Q&A-Session vor Medienvertretern, wurde dann direkt die nächste Roadmap aufgelegt und da hat er dann so gefragt, ja, was was bedeutet das denn jetzt hier bitte? Also es wird jetzt gerade, wo die alte Roadmap quasi abgekündigt, jetzt gibt es die neue. Für wie voll soll ich die nehmen? Und da war dann schon mal, knisterte die Luft, ja, weil dann quasi die Rückfrage war, ob man jetzt den Präsentator da quasi als Lügner abstempeln wollen würde. So, nein.
Ja, schön, ja.
Aber ja, es ist halt immer die Frage, wo die Gegenseite, wie die Gegenseite. Und er wurde auch nicht, also ich hätte nicht erwartet, von Nvidia aus dem Saal geführt zu werden und Volker wurde ja auch nicht.
Nee, also aus dem Saal geführt sowieso nicht.
Aus dem Saal begleitet.
Das wäre ja negative PR, aber das, also wenn man dann halt immer so aneckt, dann wäre die Konsequenz natürlich, dass man vielleicht nicht mehr eingeladen wird zu dem Ding, ne? Und es ist halt was anderes, ob wir darüber, wie wir darüber berichten oder ob wir das dem Hersteller dann quasi ins Gesicht spucken. Und
ja. Das war die letzte Frage, sagst du?
Zur Computex. Ja, soweit ich das hier sehe, wenn ich das irgendwie vergessen habe, dann tut es mir natürlich leid.
Dann lass uns doch nochmal springen zu 8 GB Grafikkarten, weil der ein oder andere wird sich fragen, wo zum Geier ist denn der von euch versprochene Test zur GeForce RTX 5060 8 GB, den ihr ja nicht unter NDA anfertigen konntet, weil uns noch nicht mal diese Fishy-Kondition angeboten wurden. und andere sind doch jetzt aber schon durch.
Auch da weiß Nvidia natürlich genau an welche also wohin sie sich wenden können mit solchen Angeboten,
wo
das auf fruchtbaren Boden fallen könnte und wo sie es erst gar nicht versuchen müssen, weil sie eh nur negative Publicity bekommen.
Ja, so, also, warum haben wir den Test denn aber jetzt immer noch nicht online? Weil wir haben den 28.05. kurz vor Mittag. Die Grafikkarte gibt es doch seit 19. also seit 9 Tagen. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld darum gekümmert. Wir haben uns in dem Fall für einen Testmuster von Asus entschieden. Da gab es leider Versandprobleme. Erstmal bei Asus. Und dann wurde diese Grafikkarte, das ist ganz witzig, das gab es jetzt schon immer, also vielleicht in der Historie, dass wir, wo wir jetzt an dem Standort sind, seit knapp 10 Jahren, 8 Jahren, hat es 3-4 Mal gegeben. Wir haben so in 2 bis 3 Kilometer Entfernung gibt es das schöne Unternehmen Computa mit A Center, also ein globaler IT-Dienstleister. Der kriegt manchmal Pakete für uns, auch wenn da Computerbase, Germaniastraße, alles korrekt drauf ist. Das scheint der gleiche UPS-Fahrer zu sein. Fehler sind menschlich, jeder macht mal Fehler, 3-mal in 8 Jahren oder so dann dieses Paket da einfach abgibt. Und wenn dann natürlich in der Sendungsverfolgung das noch nicht mal so richtig drinsteht, dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen haben wir die Karte dann erst letzte Woche Freitag bekommen. Wolfgang ist jetzt dran, ist auch fast fertig, erscheint wahrscheinlich dann nach dem Feiertag diese Woche Freitag der Test zu 5060 8 GB. Und mal schauen, was wir nächste Woche, wenn das Embargo auf 9060 XT 16 und 8 GB liefern können. 16 GB sehe ich als gesichert an, 8 GB, wir haben ja auch die öffentlichen Äußerungen von AMD die Tage gesehen, wo sie sich so ein bisschen verteidigt haben, warum sie überhaupt die 8 GB Karte bringen und sie hätten das aber ja im Gegensatz zu Nvidia quasi, würden sie da ja offen mit umgehen und es gibt halt einfach nun mal diese Spielerschaft, die damit super zurechtkommt und in 1080p spielt und der Preispunkt.
Also das wäre halt, ne, also das, was AMD da rausgehauen hat, das wäre auch das, was man hätte erwarten können, wenn man Nvidia gefragt hätte, warum sie das mit 8 GB noch bringen. Hilft uns halt.
Ja, ich meine, unterm Strich machen sie halt beide das Gleiche. Ja. Nur AMD hat jetzt dann doch eine Ecke draus gelernt und ist dann ein bisschen offensiver in die Kommunikation gegangen und sagt, ja, das ist ja auch nicht für
ist
euch,
das
aber es gibt genug Leute, die das so haben wollen und so. Also ich sag's mal so, wir sind an der 8 GB-Variante dran. Aber den öffentlichen Äußerungen von AMD kann man auch schon entnehmen, dass sie Richtung Enthusiasten eher mit 16 GB planen. Und insofern gucken wir mal, was wir die nächste Woche schon in den Händen gehalten haben werden, um dann da Testberichte online zu bringen. Denn was wir auch wissen ist, 8 GB AMD ist nicht gleich 8 GB Nvidia und da gibt es potenziell noch eine Ecke mehr Probleme. Dies ja zu beleuchten gilt.
Hoffentlich nächste Woche im Podcast.
Richtig. Marktstart ist der Donnerstag, 5.6., wenn ich richtig informiert bin. Stichwort AMD, Fabian, Stichwort Formel 1, Stichwort alljährliches EA-Update F1 25 ist da. Es heißt ja seit letztem Jahr nicht mehr 20 noch was, sondern nur noch noch was?
Ja. Ist, also ist das, ich bin da ja bei, ich bin ja bei diesen ganzen jährlichen großen Dingen komplett raus.
Ja.
Ist das wirklich nur.
Auch bei Weihnachten und so und Ostern und. Ah nee, du meinst es so, Spiele-Updates.
Ja, schön. Ich meine sowas wie Call of Duty oder gut Sportspiele wie FIFA sowieso
das kommt
oder
doch
auch
gar
sowas.
Nicht mehr jedes Jahr.
Nee,
oder?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten seit 25 Jahren jedes Jahr ein Call of Duty. Oder jetzt hier F1 25. So, es lässt mich alles komplett kalt. Aber ist das wirklich nur ein Update oder ist da, tut sich da mehr? Also ist das jedes Jahr gerechtfertigt, dass da ein neues Spiel kommt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, naja, gut, die Lizenz.
Also es ist natürlich finanziell gerechtfertigt.
Was ist das für eine familiäre Frage?
Offensichtlich, aber.
Ich bin ja auch jemand, der gerne in den 90ern Formel 1 geguckt hat, aber inzwischen nicht mehr ganz so. Ich frage mich dann ja und ziehe dann auch immer Wolfgang ein bisschen damit auf, warum ist denn hier Hamilton immer noch auf dem Official Reveal Trailer des Spiels die Galionsfigur? Der fährt doch irgendwie immer nur noch hinterher. Aber zurück zum Spiel. Nein, das ist schon wieder ein seichtes Update. Bringt aber dieses Jahr endlich, Fabian, Path Tracing mit sich. Ja, so. Und Wolfgang hat sich angeguckt, wie es läuft im Vorfeld. NDA gefallen ist gestern. Seitdem gibt es ja auch die, ich muss mal nachgucken, die Iconic Edition. Kann man ja seit gestern spielen, 27. Mai. Und die 20 Euro günstigere, nämlich 60 Euro teure Non-Iconic Edition dann ab Freitag.
Ach.
Also wenn die Ersten schon Weltmeister geworden sind mit der Iconic Edition.
Da ist, also bei sowas und ist halt auch immer die Frage, sorry, dass ich jetzt reingrätsche, aber wenn es halt diesen gestaffelten Release gibt und es ist dann zum Start teurer, wie wir das sinnvoll kommunizieren? Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber es ist dann immer die Frage, okay, ist das jetzt, sagen wir jetzt, das Spiel kostet 80 Euro und es erscheint dann halt am 27.
Genau.
Oder sagen wir, es kostet 60 Euro und erscheint aber am 30. Aber man kann für 30 Euro früher, wie machen wir das mit? Ja, ne? Ja. Und ich bin da immer ein Freund von zu sagen, dass das Vollpreiszahler, also 60 Euro, Spieler zweiter Klasse sind und erst später anfangen dürfen. Oder aber man kann sagen,
also
dass es einen Preisverfall von bereits 20 Euro innerhalb nur von nur 3 Tagen gibt oder sowas.
Ja, so schnell fällt noch nicht mal Porsche Taycan im Preis, ne? Prozentual. Das ist doch seit Monaten das Symbol für Geldverbrennen, der große Elektro-Porsche. Aber zurück zum Thema. Und nein, ich habe keine Elektro-Porsche, bevorzugt welche. Und auch nicht gebraucht.
Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Gott.
Jan fährt mit Synology-Geld Taycan.
Zum Corsair-Dinner.
Nee, fährt er nicht. Ja. Zum Corsair-Dinner, genau. und lädt dann da über die Steckdose, ne? 230 Volt Steckdose. Oder sind es 115 Volt in Taiwan? Dauert ja noch länger. Na, egal. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Immerhin steht jetzt in diesen schönen Technical Spec-Sheets, die Wolfgang seit ein paar Monaten in seinen Techniktest zu spielen hat, steht immer beides sauber drin. Das hat mich nämlich auch gefuchst, dass das lange Zeit dann nicht vermerkt war. Jetzt ist mal sauber vermerkt, wann erscheint das Spiel, zu welchem Preis, in welchen Versionen. Gut, jetzt zurück zum Thema. Bringt einiges mit, der Titel. Raytracing, DLSS 4, Transformer, ab Werk, FSR 3 und XeSS, aber upgradable auf FSR 3 über den FSR 4 über den Treiber. Und dann, wir müssen, glaube ich, jetzt nicht alles im Detail sezieren. Leider ist es diesmal wieder so, und wir haben ja immer wieder das Thema FSR 4, AMD gibt Gas, das ist eine tolle Sache, ja. Du kriegst mit einer 9070, ich paraphrasiere jetzt, deine Aussagen, du kriegst mit einer 9070 XT doch die bessere Leistung als mit einer 7900 XTX, weil ich habe ja FSR 4, in dem Fall sieht es doch wieder super aus.
Also,
DLSS 4 Transformer Model Niveau, aber die Leistung wird gedrittelt, weil irgendwas nicht passt.
Also es ist ein Bug, hat AMD ja schon bestätigt. Dann sollen sie sich jetzt bitte beeilen, dass sie diesen Bug fixen. Also ich meine, gut, für die zumindest, die das natürlich spielen wollen. Denn die Realität für die ist jetzt, dass sie, ja, theoretisch könnten sie noch auf XeSS zurückgreifen, weil das besser aussieht als FSR 3, aber das macht nur Plex-Screens auf Radeons, sagt Wolfgang. Ja. Das heißt, sie müssen auf FSR 3 setzen und In diesem Spiel ist es mal wieder so, dass man mit FSR 3 Native nicht die Qualität hat, die man mit FSR 4 Performance hat in UHD. Weil FSR 3 wieder eine katastrophale Arbeit verrichtet. Das heißt, de facto ist es so, dass dieses Spiel auf AMD-Grafikkarten per se und pauschal schlechter aussieht als auf Nvidia-Grafikkarten. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass es so ist. Und jetzt haben sie, jetzt hat AMD ein Tool, was Abhilfe schaffen kann, endlich. Ne? Seit Jahren haben wir drauf gewartet und dann passiert sowas. Also sie müssen da jetzt hinterbleiben, dass es das... Ich meine, dass es das hier jetzt gibt, gut, per Upgrade, ne? Idealerweise wäre es direkt nativ drin. Das ist ja schon mal gut, ja. Aber dann soll es bitte auch funktionieren. Dann sind wir zufrieden.
Ja, und dann stand Wolfgang wieder vor diesem Dilemma, was mache ich jetzt? Ja, ich habe Nvidia mit DLSS 4, das kann ich auch in Performance testen, das sieht super aus. FSR 4 sieht auch super aus, aber das drittelt die FPS. FSR 3 sieht müllig aus, bringt aber einen Boost wie DLSS 4. Im Endeffekt hat er gesagt, okay, es ist ein bestätigter Bug bei FSR 4. Es wird dann auch toll aussehen, wenn es denn läuft. Ich benche jetzt alles mit FSR 3, um einen vergleichbaren Performance-Einfluss zu haben und dann zu zeigen, wie es laufen würde auf verschiedenen Herstellern, auch wenn man dann jeweils die bessere Upsampling-Technologie verwenden würde.
Also grundsätzlich nochmal die Frage, warum macht das überhaupt mit FSR? Also man könnte jetzt sagen, warum hat das nicht nativ gemacht, jetzt wo es halt keinen Common Ground beim Upsampling gibt? Aus dem Grund, weil das unrealistisch ist. Also wir würden niemandem raten, so ein Spiel nativ zu spielen. Das sieht schlechter aus, als wenn man gutes Upsampling verwendet. Man würde
Es sei denn, man hat halt nur FSR 3, aber das ist ja hoffentlich dann ist von nicht Tagen, gut. Stunden, während wir sprechen, behoben.
Aber man würde halt auf jeden Fall DLSS verwenden oder halt FSR 4. Und um diese Performance, die man damit erwarten kann, so ungefähr darzustellen, haben wir dann FSR 3 genommen. FSR 3 gibt einen höheren Leistungsboost als FSR 4 oder DLSS. Ist jetzt nicht so, dass das großartig relevant wäre, aber in Benchmarks dann halt eben schon. In der Praxis würde ich das als nichts ist irrelevant, weil der Performance-Sprung bei weitem nicht so groß ist, wie der Detailgrad, Grafiksprung, den man halt mit den moderneren FSR 4, DLSS 3, 4 Varianten hat. Also immer die verwenden. Aber dann zum Beispiel DLSS 4 mit FSR 3 in ein Diagramm reinzupacken, war ja ohnehin schon immer, also auch schon bei DLSS 3, war ja ohnehin meiner Meinung nach schon immer irreführend, weil man zwei verschiedene Ergebnisse misst. Also das Bild mit DLSS ist ja viel besser als das mit FSR 3. Und das in einem Diagramm, was ja eigentlich suggeriert, dass hier das Gleiche gemessen wird, wenn man es benchmarkt, das ist problematisch. Wenn wir jetzt aber sogar noch FSR 3 gegen DLSS 4 nehmen, dann wird dieser Unterschied bei der Qualität natürlich noch mal größer. Und auf der anderen Seite wird der Performance Boost mit FSR 3 größer, weil der DLSS 4 nicht so viel boostet wie FSR 3. Das heißt, wir hätten es doppelt unfair. Also Radio- und Grafikkarten würden besser abschneiden, weil das Upsampling mehr FPS gibt, aber sie würden ein viel schlechteres Bild produzieren und das in einem Diagramm, das ist nicht vermittelbar, das wäre nicht fair und es würde auch einfach sehr irreführend unsererseits. Und deswegen war das keine Option und damit die zumindest alle den gleichen Boost bekommen, wurden sie dann alle auf FSR 3 gestellt. Auch wenn wir es niemandem empfehlen würden, FSR 3 zu verwenden in diesem Spiel.
Ja, und dieses, ich habe gerade gesagt, weil ja auch absehbar kommt der FSR 4, aber das gilt natürlich nur für die beiden neuen 9000er Grafikkarten. Also insofern bleibt es natürlich für die 7000er auch langfristig ein optisch unfairer Vergleich. Ja, wir haben es vor 2 Wochen, glaube ich, angesprochen. Mit dem nächsten neuen GPU-Testparcours werden wir uns die Frage Richtung Q4 halt lauter stellen müssen als zuvor. Und vielleicht binden wir ja auch die Community mit ein, wobei 1000 Köche verderben den Brei. Vielleicht lassen wir es auch einfach uns entscheiden und dann mit der Kritik aus der Community leben. Zumindest der, die das nicht nachvollziehen kann. Aber es wird halt, ja, hoffen wir einfach darauf, dass Ende des Jahres alle Spiele, die FSR 3 können, auch FSR 4 können. Aber ich glaube, die Hoffnung, die wird am Ende sterben. Also, dass wir uns da Gedanken machen denn müssen, was wir tun.
Das
Fernvergleich.
Ja, das Vorgehen wird es halt sein. Ich meine, das hat Wolfgang hier ja auch schon, wer diesen kleinen kursiven, also ein größerer kursiver Text über den Benchmarks gelesen hat. Da hat es in den Kommentaren ja schon ein bisschen gehapert teilweise. Aber wer diesen Text gelesen hat, wird ja bereits rausgelesen haben, dass das in Zukunft dann tatsächlich häufiger passieren wird in Spielen, dass wir mit FSR 4 und DLSS 4 testen oder DLSS 3 und die Grafikkarten, die das nicht haben oder wo generell das Upsampling halt versagt, was die Bildqualität angeht, die werden dann ohne Upsampling getestet. Und jetzt schreien natürlich die Alarmglocken, weil jeder weiß genau, dass Radeon 7000 dann häufig davon betroffen sein wird, weil FSR 3 bekanntermaßen schlecht ist.
Ja.
Und dann wird es halt so aussehen, dass sie deutlich langsamer sind als die GeForce-Grafikkarten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, selbst dann ist es ja noch unfair, weil man auch mit FSR, weil man natürlich auch mit nativ, in Anführungszeichen, plus TAA niemals an die Bildqualität herankommen wird, die FSR 4 und DLSS 3.4 ermöglichen. Es bleibt also unfair, aber es wird weniger unfair.
Aber erklärensbedürftig.
Ja, es wird kontrovers, definitiv, weil natürlich alle RDNA 3 Grafikkarten dann auf einen Schlag je nachdem was, ne, also wenn Wolfgang da in einem Spiel mal hingeht und sagt, wir machen jetzt hier Balance oder Performance, weil es halt gut aussieht, dann fehlen den FSR Grafikkarten halt 50% FPS oder so. Also was habe ich gerade gesagt, den 7000 halt so.
Ja,
und
ja.
Ich glaube auch nicht daran, dass AMD nochmal nur ein Wort dazu verlieren wird, dass sie ja mal beruhigend, beschwichtigend gesagt haben, dass sie an FSR 4 für RX 7000 arbeiten.
Dass sie das eruieren oder so.
Ja, also da wird nichts kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Und damit, also, ich meine, sind wir von F1 abgewichen, aber damit ist RDNA 3 halt, aged like milk. Also,
ja. wie frische Vollmilch auf der Terrasse in Süditalien. F1, was will man noch sagen? Es ist ein seichtes Update, es hat Path-Tracing, das ist aber dann ironischerweise auch wieder mit Grafikfehlern noch gepudert. Das sieht hier und da besser aus, an anderer Stelle wieder schlechter.
Es läuft gut.
Wolfgang hat, glaube ich, gesagt, es ist
also performance-technisch.
Es ist eine Alternative, aber nichts, was man unbedingt nutzen sollte. Ja, es ist ein Trade-off, den man da eingeht. Es gibt gewisse Dinge, die sehen besser aus, andere nicht. Ein Thema ist zum Beispiel, dass es, um die Leistung relativ hoch zu halten, Objekte abseits der Straße halt dann gar nicht mehr berücksichtigt, aus einer gewissen Entfernung. Dann sind ganze spiegelnde Häuser, Kulissen oder Fassaden sind dann halt einfach weg, ab 300 Meter Entfernung oder so, und tauchen dann erst auf. Leistung per se ist nicht verkehrt.
Also das ist das erste Mal, dass wir Full Ray Tracing auch mal Radeon haben können. Klar, weil wir jetzt auch das erste Mal mit einem Full-Ray-Tracing-Spiel oder Full-Ray-Tracing-Benchmarks mit RX 9000 haben, glaube ich. Aber es zeigt sich, dass AMD an den Ray-Tracing-Einheiten gearbeitet hat. Offensichtlich wissen wir ja bereits, und das führt jetzt tatsächlich dazu, weil auch generell der Leistungshunger von Full-Ray-Tracing, Path-Tracing in diesem Spiel auch aus den von dir genannten Gründen nicht so hoch ist, dass wir hier das erste Mal Benchmarks haben von einer Radeon, die spielbare FPS, flüssige FPS in Full Ray Tracing schafft.
Obwohl dann ja auch noch eine ganz interessante Info kurz vor knapp kam, ich glaube, das hat Wolfgang auch noch irgendwo vermerkt, dass dann ja EA noch gesagt hat, ach übrigens, das sind nicht unbedingt die gleichen Shader, die da laufen. Wolfgang hat jetzt keinen optischen Unterschied gesehen zwischen Nvidia und AMD, aber offensichtlich hat da wirklich auch der Publisher oder haben die Entwickler sehr, sehr deutlich optimiert und lassen da auch nicht den gleichen Code über beide Grafikkarten laufen. Gut, kommen wir noch zu anderen Grafikkartenmessungen, nämlich denen, die Wolfgang mit dem letzten Wechsel des Benchmark-Parcours nicht angefasst hat. Leistungsaufnahme, das ist noch ein etwas älteres Verfahren gewesen, da haben wir gesprochen vor knapp 2 Jahren. Ja, ne, wer viel misst oder so, war da mal ein Podcast-Thema. Da musste er mal wieder ran, unter anderem um abzubilden, dass dieses eine Spiel zur Ermittlung der des Gaming-Verbrauchs, nämlich Metro Exodus Enhanced Edition, also diese Raytracing-Only-Version, die jede Grafikkarte immer bis an ihre Kotzgrenze auslastet im UHD, dass das gerade bei den Nvidia-Grafikkarten nicht dem der Praxis entspricht.
Quasi der Firmenmarkt der Games.
Genau, und wir haben zuletzt deswegen ja dann immer parallel zu diesen richtig gemessenen Werten, die ja je nach Grafikkarte, je nach Auflösung dann doch mal abweichen können von dem, was die Telemetrie der Grafikkarte meldet, haben wir dann aber, um das Bild zu vervollständigen, trotzdem nochmal die ganzen Telemetriedaten aus den einzelnen Benchmarks abgebildet. Und da hat man gesehen, das ist ja schon ein Unterschied bei den größeren Nvidia-Grafikkarten von 100 Watt Spiele-Durchschnitt im Benchmark UHD zu Metro Exodus Enhanced Edition gemessen UHD. Und ja, jetzt ist Wolfgang da mal rangegangen und hat unter anderem das geändert und misst jetzt, ja, nicht nur in einem Spiel die Leistungsaufnahme unter verschiedenen Auflösungen, sondern in 5. Also er schlägt dieses Problem durch mehr Messwerte. Ist aber natürlich dann auch ganz interessant, genau das zu sehen. Und es ist halt nichts, was man aus der Telemetrie ablesen muss. Das, was ja manchmal dann auch daran scheitert, dass, wenn es ganz neue Grafikkarten sind, vielleicht die Tools das noch gar nicht so abbilden können. Sondern wirklich gemessen an Slot und PCI Express Stecker. Und das ist auch noch ein gutes Stichwort, was er auch neu aufgenommen hat, ist genau diese Unterscheidung. Also wir tragen jetzt auch separat ab, wie viel Leistung hat die Grafikkarte im Spiel bei über den PCI Express Slot und über etwaige angeschlossene Kabel gezogen. Kann auch wieder je nach Custom Design sich direkt deutlich unterscheiden, aber zumindest für die Karten, die wir getestet haben, gab es das jetzt erstmalig, sonst haben wir das immer nur selektiv gemacht, wenn wir das Gefühl hatten, oh, da ist es doch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und sonst hat er auch alles nochmal aktualisiert. Treiber sind aktualisiert, das waren zuletzt ja dann teilweise noch sehr alte Messwerte mit sehr alten Treibern, weil er da nicht immer wieder alles nachtestet. Und gibt es wesentlich neue Erkenntnisse, Fabian? Außer, dass es jetzt der Durchschnittswert ist?
Ja, also ich denke, so die Tendenz insgesamt ist, dass die GeForce-Grafikkarten ein bisschen niedriger eingeordnet sind im Vergleich zu den Radeons.
Also, unter der Gaming-Last.
Ja, ja.
Genau, also das ist das große Resultat, aber das war jetzt nicht die Motivation oder der Anlass, es zu tun. Genau, die Radeons haben zuletzt spieleunabhängig ihre TDP ausgenutzt, in der Regel, und die GeForce halt nicht. Und das kommt denen jetzt zugute, ist natürlich aber auch etwas, was ihr, die ihr diese GeForce-Grafikkarten im Alltag benutzt und vielleicht auch nicht nur UHD, sondern auch WQHD, das erlebt ihr halt auch im Alltag, dass sie eben nicht immer 575 Watt aufnimmt, sondern manchmal auch eben nur 390 oder 460 oder 510. Ja, sonst hat er auch nochmal das Verfahren für das FPS-Limit angepasst. Das war auch gleich wieder eine Diskussion. Warum hat Wolfgang da ein Limit bei 50 FPS gesetzt und nicht bei 60? Und daraus ergaben sich dann ja auch ganz witzige Lastenhefte für weitere Leistungsaufnahmen, Testberichte von Wolfgang mit 400 verschiedenen Herzzahlen, Auflösungen in drei.
Alle Grafikkarten, so die in den letzten 10 Jahren erschienen sind, müssen in 30 Spielen mit allen verschiedenen Auflösungen und verschiedensten FPS-Limits getestet werden, und zwar rückwirkend für alle Treiber Releases seit Kepler oder so.
Also auch ganz schön, dann auch mal solche Kommentar-Threads zu lesen, wo dann der ein oder andere dann Humor oder Sarkasmus ausgepackt hat. Warum hat er jetzt ein Limit bei 50 FPS gesetzt und was soll dieser Limit-Kram überhaupt? Zuletzt war das FPS-Limit ja bei 144 FPS. Ja. Es geht ja darum, zu zeigen, wie verhält sich eine Grafikkarte, wenn ich sie durch ein eingestelltes FPS-Limit in einem Spiel nicht maximal ausreize. Und der Titel, den er zuletzt verwendet hatte, war für dieses Thema Doom.
Das alte Doom.
Und nicht Metro. Ja. Und weil Metro da nicht so wirklich reagiert drauf und also ohnehin sehr wenig FPS nur liefert. Und Doom Eternal war es ja, liefert halt extrem viele FPS, sodass auch auf kleineren Karten dieses Limit auf 144 FPS schon bedeutet, dass auch kleinere Karten nicht mehr voll ausgefahren werden. Natürlich ist der Effekt dieses Limits dann auf einer 5090 deutlich größer als auf einer 50, 70. Also deswegen dann ja auch wieder dieses Lastenheft aus der Community. Man müsste eigentlich für jede Grafikkarte dieses Limit so setzen, dass ihr in diesem jeweiligen Benchmark x Prozent FPS genommen werden, um dann zu gucken, ob das auch mit welchem prozentualen Leistungsaufnahmerückgang.
Also das wäre definitiv, ist. Das wäre definitiv, was die Ergebnisse angeht, besser. Ne? Also hätten wir bessere Ergebnisse, das stimmt. Ist halt einfach nicht finanzierbar, da jemanden hinzustellen, der die ganzen Tag, ganze Woche, ganzes Jahr nichts anderes macht als das. Also vielleicht, wenn ihr jetzt alle, die das hört, heute ein CB Pro Abo abschließt, ist ja kein Abo, ist ja läuft ja aus, ohne dass es sich verlängert, dann können wir darüber nachdenken, ob wir irgendeine arme Seele einstellen und die ins Büro ketten und der sagen, mach mal. Aber ansonsten wird es schwierig.
Wir müssen dann aber schon eher 100 Mann mit Jahresabo sein, mal 3.
Ist ja kein Abo, aber ist halt nicht wirtschaftlich, das zu machen. Und es gibt auch keinen bei uns. Also ist ja auch unmenschlich.
Genau, aber deswegen ist er dann weiter runtergegangen, um auch auf langsameren Grafikkarten diesen Effekt weiterhin deutlich sichtbar zu machen. Und dann sind es halt 50 FPS geworden und nicht 60. Und so ist es halt. Jetzt ist alles neu, alles mit den aktuellen Treibern, alles auf einer aktuellen Plattform. Und wird dann auch Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr, je nachdem, wie dann die nächsten Terminstrecken wieder sind. Es gibt ja dieses Gerücht, dass ja eine 5080 super mit doppeltem Speicher, aber ansonsten vielleicht 10 Watt mehr TDP noch im vierten Quartal kommen könnte. Ich weiß nicht, möglicherweise wäre das dann ein Grund, den Parcours davor oder danach zu ändern oder eben auch gerade genau kein Grund, es für eine einzige Grafikkarte zu tun. Wann auch immer er dann die Spielebenchmarks wieder anpasst, werden wir die Leistungsaufnahmemessung dann nicht nochmal anpassen, weil das haben wir jetzt ja, oder hat Wolfgang jetzt fleißig über die letzten Wochen zwischen dem Gaming-Parcours-Update erledigt. Und ich glaube, das ist eine deutlich robustere Basis, insbesondere deswegen, weil man jetzt diesen Überblick über mehrere Spiele hat. Und natürlich ist die Spielauswahl, die er getroffen hat, auch wieder genau die falsche.
Wie aber immer.
Jeder andere wäre auch falsch gewesen. Insofern gehen wir doch jetzt einfach mit der falschen Wahl, die er da getroffen hat. In die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre. So, Stromverbrauch, Sonntagsfrage. Wir haben schon länger nicht über die Sonntagsfrage gesprochen, aber diese Woche machen wir es mal wieder. Und zwar ging es um, Fabian?
Desktop-Netzteile. Ist ja auch wieder ein wiederkehrendes Thema. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten, aber gab es schon mal. Deswegen gibt es auch historische Werte in den Diagrammen. Ich habe mich aber...
Ja, und es war auch, wenn ich da nochmal ein reingrätschen darf, als Retourgrätsche zu vorhin. Ja. Das war ja durchaus auch wieder ein Computex-Thema. Netzteile gehen immer, stärkere Netzteile gehen immer. Und was ich ganz interessant fand, waren ja diese neuen Seasonic High Power Density Versionen, die ja dann auch Noctua mit eigenen Lüftern und braunem Anstrich versieht, die nur 125 mm lang sind, also 12,5 cm und bis zu 1200 Watt bieten für die Leute, die darauf stehen.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das war genau der Aufhänger, wieso ich auf die Idee kam, wir könnten doch mal wieder eine Netzteil-Sonntagsfrage machen.
Ach, du bist... Guck mal, und ich habe diese Woche noch nicht mal mitgemacht und das gar nicht mitbekommen, weil ich am Wochenende dann doch so ein bisschen aus der Messe ein bisschen ausgetrunken.
Es sei dir vergönnt. Okay.
Ja, ich sehe es jetzt aber gerade. Du hast es sogar verlinkt im ersten Absatz. Ich schäme mich.
Naja, und ich meine, also wir können uns ja eigentlich alle denken, was da an Tendenz bei rumkommt, aber jetzt haben wir es natürlich dann auch für unsere enthusiastische deutsche, überwiegend deutsche Community, also mit vergleichsweise, im internationalen Vergleich, vergleichsweise hoher Kaufkraft, ne, ist natürlich wieder alles nicht, ihr kennt es, es ist alles nicht repräsentativ für die gesamte Gaming-Welt weltweit, aber ich würde behaupten, für Enthusiasten im deutschsprachigen Raum dann vielleicht durchaus. Und wie soll es anders sein? Netzteile über 700 Watt, die legen zu in der Verbreitung, alles darunter baut ab. Wir haben inzwischen den längsten Balken bei 800 bis 999 Watt mit fast 25%. Danach kommt 700 bis 800 Watt mit 22%. Was noch der Balken ist, der vielleicht am wenigsten zugelegt hat, nämlich gerade so um 0,1 Prozentpunkte. Und ja, großes Wachstum bei 1000 bis 1200 Watt, da sind wir von 11 auf 16%. 1200 bis 1500 Watt hat sich auch von 3 auf 5% aufgebaut und ja, der Wert für 1500 Watt oder mehr hat sich verdoppelt von 1,3% auf 2,6%.
Und immerhin sind es 125 von 4800 Teilnehmern.
Ja, also schon. Müssen wir dazu jetzt noch was sagen? Wir können uns alle denken, woran es liegt, ne? Nvidia und Intel, wobei die haben sich ja inzwischen besonnen, dass das bei Nvidia noch eintreten wird, das glaube ich nicht. Ich spare mir da jetzt abfällige Bemerkungen zur Dekadenz.
Aber Stichwort Netzteil, und das sage ich jetzt nicht, weil ich am Montagabend auf der Corsair-Party war und da ein Bier getrunken habe und Focaccia gegessen. Mhm. Das war auch noch zumindest eine interessante Neuvorstellung, waren die neuen HXI-Netzteile von Corsair. Fällt mir in dem Moment dann dazu passend noch ein, da haben sie doch diesen IQ-Link-Hub ins Netzteil integriert. Also dieses Einstrang-RGB-Lüfter-Ökosystem, wo man ja aktuell immer noch so einen Hub brauchte. Den musste man auch über 6-Pin-PCI-Express mit Strom versorgen, weil der ja über diese zwei Stränge, die man anbinden kann, bis zu 186 Watt, glaube ich, zur Verfügung stellen kann für Lüfter, RGB, AIO, Pumpen, Gedöns. Und der hat ja so einen kleinen Magnet. Du kennst sowas ja auch von Lüftersteuerung. Du willst dir dann hinter den Mainboard-Tray magneten und das hält halt einfach überhaupt alles gar nicht, weil die Magnete viel zu schwach sind für die Masse an Kabeln, die man daran hängt und dann.
Ja, je nachdem, welches Material dafür, ne? Also, ja.
Ja. Und da gibt es jetzt den Hub in den Netzteilen integriert. Ist natürlich auch eine clevere Idee für die, die einfach so ein HXI-Netzteil haben wollen, mit viel Power, hoher Effizienz und dann der Möglichkeit, dass man da ja über Software die aktuelle Leistungsabgabe auslesen kann und die dann sich vielleicht erst in Zukunft irgendwann fragen, was sind das hier eigentlich für proprietäre Anschlüsse und dann entscheiden, noch für mehrere hundert Euro ins IQ-Link-Ökosystem einzusteigen. Ja. Aber ja, gut, zurück zum Thema.
Wir waren ja gerade bei Dekadenz, also hat es ja perfekt reingepasst eigentlich.
Sehr gut.
Dann, das war noch überraschend, ich hatte die Sonntagsfrage, ne, im Endeffekt so, wie wir das schon mal hatten, aufgezogen, habe noch ein paar Fragen hinzugefügt.
Hingeschludert.
Genau, ja. Ich habe sie hingeschnoddert, wie der faule Sack, der ich bin. Und dann kam aber Hibbel vorbei, also
Nico Schleitmann,
genau,
unser Netzteil.
Genau. Und hat dann noch selber zwei Fragen eingebaut. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein so gelesen. Ah ja, schau mal hier. Und diese beiden Fragen waren zum ersten, kaufst du dein Netzteil mit Absicht überdimensioniert?
Möchte man ja meinen, wenn man auf die Leistungsklassen guckt, selbst wenn man den Verbrauch einer 5090 mit einsetzt.
Also nehmen wir mal den absoluten Worst Case, den man bei einem Gaming-System haben könnte. Dann hat man sich eine 5090 gekauft, die übertaktet und betreibt sie. Naja, ob das unbedingt sinnvoll ist, die dann wirklich übertaktet zu betreiben mit ihrem Anschluss, das sei mal dahingestellt, aber dann kommen wir ja theoretisch auf 675 Watt. Sagen wir 700. Und dann hat man noch einen Intel Core i9-14900KS oder was? Mhm. Und was macht der, wenn man sagt, gib ihm? Man hat natürlich immer noch Cinebench laufen beim Gaming, anders kann es nicht sein.
Ja gut, oder nehmen wir den Fall, weil das ist für mich wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus, war das ein Thema Threadripper plus damals, ich glaube es waren 3090 nur, in Adobe Benchmarks, wo Video-Export mit Effekten, die teilweise CPU, aber parallel auch GPU berechnet sind, da ist der Rechner Das ist jetzt kein Gaming-Szenario, da wird es wirklich schwer, eine Grafikkarte maximal auszulassen in einer hohen Auflösung und die CPU so zu treten, weil diese knapp 250 Watt für so ein KS, die man sehen kann, sind ja dann wirklich in Spielen, die extrem im CPU-Limit hängen oder in niedrigen Auflösungen. Beispielsweise jetzt auch Anno, aber dann langweilt sich die Grafikkarte ja und geht nicht unbedingt auf 675 Watt oder was du hier gerade bei OCD vorgibst, aber ja. Szenario für mich wäre noch realistischer, wäre halt wirklich professionelles Arbeiten in Anwendungen, die beides parallel durchaus mal ausreizen
können. Da kommt so, man
dann sind wir wo? Definitiv bei 1000 Watt.
Ja, also da kommt man da definitiv hin, aber machen wir uns nichts vor. Die allermeisten in unserer Bubble machen das fürs Gaming. Und da sehe ich eigentlich kein Szenario, wie man nochmal ansatzweise an die 1000 Watt rankommt, oder? Also selbst mit diesem Corsair 130 Watt RGB, was du gerade da eben hast anklingen lassen.
Genau, 186
Watt. 186 Watt RGB, oh meine Güte.
Nein, auch Lüfter, ja, also ich weiß, du kannst kein Gehäuse kaufen, wo du so viel Lüfter reinkriegst, um 186 Watt auszunutzen, glaube ich. Das ist, wie viel kann man da an einen Strang hängen? Ja, ich vergessen, 40 Komponenten, 20? So, ja, ich meine, du hast dann wieder das Thema Lastspitzen, wobei das ist ja wirklich jetzt mit dem ATX 3.0 Standard endlich mal spezifiziert worden im Vergleich zu früher, wo man dann halt gesagt hat, ja, wenn du ein teures Netzteil kaufst, dann reicht dir auch weniger mehr Watt, um Lastspitzen abzufangen. Also da wird dein Rechner nicht irgendwann mal ausgehen, obwohl du dir das gar nicht erklären kannst, weil du hast doch nur 600 Watt TDP GPU und 253 Watt TDP CPU. Das heißt, ATX 3.0 wäre für mich wirklich aus dem Grund zu sagen, oder 3.1, ich muss nicht mehr 500 Watt im Sinn haben, ausgehend aus der reinen Addition der vom Hersteller angegebenen maximalen TDP.
Ich meine, aber gut, da kommen wir
Ja, zurück zu der Frage.
Ja, also um da jetzt vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen durchzugehen. Es gibt da sehr viele Antwortmöglichkeiten, die Nico gegeben hat. Und also warum? Ne? Also wir haben es jetzt gerade skizziert. Man braucht ja eigentlich kein 1000 Watt Netzteil für Gaming-Szenarien, 1500 schon gar nicht. Aber warum kaufen die Leute das denn? So 26% sagen, sie hoffen sich eine längere Lebensdauer. Ne? Wenn das Teil nur zur Hälfte ausgelastet ist, dann lebt es. Also es ist ja offensichtlich dann für mehr ausgelegt, als man ihm zumutet, und das wird der Haltbarkeit ja wahrscheinlich zuträglich sein. Das ist eine Hoffnung.
Ja, und außerdem könnte man auch noch reininterpretieren, sind natürlich die riesen 1 Kilowatt X plus X Hütten sind halt auch in der Regel die super teuren Flaggschiffmodelle, wo dann auch die japanischsten der japanischen Kondensatoren reinwandern.
Ganz viel Gold.
Ja.
Und ja, davon erhoffe ich mir eine niedrigere Lautstärke, sagen auch 26%.
Ja, fair enough.
Ist auch wieder, ne, wenn das Teil für 1600 Watt ausgelastet ist, dann lacht es nur müde im Gaming-Betrieb.
Ist ja auch relativ groß dann in der Regel, ja, mit einem großen Lüfter.
Ja, damit ich Luft für zukünftige Hardwarewechsel habe. Und das haben tatsächlich 49% gesagt. Das ist in dem Fall dann so mit Abstand auch der längste Balken. Ich denke, das wird vor allem eine Lehre sein aus dieser Ampere-Geschichte, wo damals gefühlt die komplette Gaming-Bubble ein neues Netzteil kaufen musste, dank Nvidia und Samsung. Mm. Und das will man natürlich nicht nochmal erleben, deswegen hat man direkt dick zugeschlagen. Und jetzt mit Hinblick auf 4090 und 5090 war das dann ja auch absolut zu Recht so. Und es sind ja nicht nur die. Es ist ja nicht mehr so wie, ne, es ist ja jetzt nicht so wie bei der letzten Generation, wo es dann vor allem halt das Topmodell ist, das richtig zulangt, sondern wir haben es ja jetzt durch die Bank, sind wir ja weit von dem inzwischen entfernt, was wir noch vor 5 Jahren in dieser entsprechenden Preis- und Leistungsklasse an Leistungsaufnahme hatten. Ja, damit das Netzteil bei hoher Systemlast mit einer besseren Effizienz läuft, das haben auch 31% geklickt, und da gehöre ich jetzt auch dazu. Denn es ist ja,
aber damit es dann auch bei niedrigerer Systemleistung mit einer niedrigeren Effizienz läuft, schwingt da ja mit.
Hohes System ist.
Aber
ach so. Moment, dann habe ich das, naja, hab ich das falsch verstanden.
Nein, aber stärkere Netzteile laufen bei höherer Auslastung in einem besseren Effizienzbereich, richtig, aber sie sind ja in der Regel bei niedrigerer Auslastung, sind sie ja relativ betrachtet geringer ausgelastet und laufen mit einer geringeren
Effizienz. Es ist ja.
Ah, das ist ja immer so.
Ja, genau. Also, es ist ja so eine Kurve, die hochgeht und dann wieder runtergeht. Und am effizientesten sind die ja meistens ungefähr bei 50% Auslastung. Und am wenigsten effizient bei 100%, dachte ich doch. Und bei 0% sind die vielleicht, oder bei 1%, ne? Aber ich hätte die Frage jetzt so verstanden, diese Antwortmöglichkeit, dass man zu einem stärkeren Modell greift, weil man diese 50% Auslastung ungefähr bei seinem System erreichen möchte.
Ja.
Ja.
Richtig. Aber dann opfert man halt Teillast oder Niedriglasteffizienz, die aber wahrscheinlich nicht so hohe Auswirkungen hat. Können wir auch wieder alles von vorne nach hinten durchrechnen, ja, wer wie lange nur am Desktop sitzt oder spielt oder.
Ich meine, es gibt da ja, ich habe auch wieder sehr viel Kritik erfahren in den Kommentaren, dass ich für eine spätere. Ja,
hoffentlich aber nur für Nikos Fragen.
Das ist natürlich dann besonders. Nee, die, ich glaube, die sind relativ unbescholten. Wobei doch, ja. Aber es ging vor allem.
Ich notiere mir mal Nico die Sonntagsfrage.
Es ging vor allem um diese 80-Plus-Frage. Weil,
ja, lass es doch da hinspringen, bitte.
Ja, weil, also ich bin ja tatsächlich unwissend oder inkompetent oder beides, weil ich 80 plus erwähnt habe in dieser Sonntagsfrage. Das wusste ich noch nicht. Jetzt weiß ich, dass ich. Es ist mir bewusst, dass das nicht der Nabel der Welt ist, dieses Ranking. Das ist bestimmt.
Es gibt doch jetzt auch
Cyber. Ja, genau, das wäre ja besser gewesen, wenn ich das verwendet hätte. Aber.
Ja, aber es ist halt auch wirklich ein Irrsinn, ne? Das ist ja jetzt seit 2, 3, 4 Jahren so richtig im Kommen. Dass sie halt auch alle noch Cybernetics, weil 80 plus auch viel zu teuer geworden ist. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und dann manche haben alles und manche hat nur eins. Und das ist auch nicht leicht.
Es ging mir im Endeffekt darum, etwas zu nehmen, womit jeder was anfangen kann. So, und das war dann halt 80 plus.
Ich habe 80 plus noch nie gehört. Also, was ist denn deine Erkenntnis
es aus gibt dieser
80 plus Frage?
Was ich noch nicht gehört habe, das habe ich zufällig gelesen gestern. Es gibt jetzt 80 plus Rubin?
Ja, aber, oh Gott, also genau, seit gestern gibt es 80 plus Ruby für Servernetzteile. Warum es das seit gestern gibt, ist, glaube ich, weil Videocards das basierend auf einem X-Post aufgegriffen und dann alle es als die dicke, fette News nochmal aufgegriffen haben. Die Pressemitteilung der Organisation hinter 80 plus ist vom 12. März. So, deswegen haben wir das dann am Ende nicht gemacht und hiermit sei auch allen, die hier zuhören, erklärt, warum wir dazu nichts gemacht haben. 2,5 Monate alt. Und das sind ja auch wieder so Sachen, die haben wir ja immer mal in der Branche, dass man denkt so, warum schreiben denn jetzt alle darüber? Das ist doch uralt. Und dann ist man immer, steht man immer an der Weggabelung, wir machen es halt einfach auch. Es kommen sogar News-Vorschläge aus der Community. Oder wir lassen es sein, oder wir reden darüber. In dem Fall haben wir jetzt drüber geredet. Okay, 80 plus Ruby. Ja, wieder was gelernt, Fabian. Das ist uralt.
Also mein letztes Netzteil muss 1600 Watt und 80 plus Ruby haben, sonst kommen wir nicht ins Geschäft.
Also das Logo ist schön rot.
Es ist vor allem, ich weiß der Geier, warum sie da jetzt Ruby genommen haben und nicht irgendwie Diamant oder. Aber ja, vor allem hat es auch so eine Textur. Dieses, es ist quasi ein rot bemaltes Fractal Design Meshify.
So, welche Frage möchte, also das ist übrigens, du weißt ja, was Ruby heißt, oder?
Rubin?
Ja, richtig. Also insofern ist es ja ein Edelstein.
Ja, natürlich.
Ja, es ist zwar kein Diamant.
Ja, aber, ich fände es.
Diamant ist dann next
step. Nee, da müssen wir jetzt zuerst noch den Smaragd und den Saphir machen. Wobei, haben die nicht bestimmte.
Nee, aber Rubin ist doch schon mehr wert als Smaragd und
Saphir. Echt? Das weiß ich gar nicht. Boah, die sind doch verschieden hart, ne? Das wusste ich mal.
Bitte, wer uns bis hierhin gefolgt hat, und das kann ich mir diese Woche wirklich kaum
vorstellen. Geologe ist, ja.
Der schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie sich Rubin, Saphir und Smaragd. Ich würde sagen, Smaragd, Saphir, Rubin aufsteigend. Das ist so das, was so mein Grundschulwissen, was hier so durchblitzt.
Ich glaube, ich werde nachher mal irgendwelche H100-Grafikkarten in KI-Rechenzentren zum Schwitzen bringen. Aber
ich frage ja lieber die Community.
80 plus Gold, Jan. 80 plus Gold ist.
Wenn du wüsstest, was ich hier gerade im internen Chat gesehen habe. Oh Mann. Es werden F1-25 Testmethoden hinterfragt. So, zurück zum Thema.
80 plus Gold ist in die Client.
Ja.
45% von 46%, also der Client ist jetzt noch nicht unbedingt massiv, aber auch da sind wir über den Berg, wenn man so möchte, in unserer Enthusiasten-Bubble stark im Kommen. Es sind natürlich 80 plus Platinum und Titanium, aber man merkt auch, dass die Bewegungen jetzt hier nicht so riesig sind. Ne? Also Netzteil ist keine Komponente, die man zweijährlich upgradet. Und wenn man es dann tut, dann geht man auch nicht immer zwangsläufig zu einer höheren Effizienz.
Ja, was mich gewundert hat, ist, dass gar keine 80-Plus-Zertifizierung weiterhin bei 1,1% liegt, weil es ja jetzt durchaus mit Cybernetics eine aktuelle Alternative gibt, die nicht immer parallel zu 80-Plus, sondern teilweise auch exklusiv vergeben wird und darüber hinaus gerade günstigere Netzteile, die eine hohe Effizienz haben, ja aber schon seit Jahren immer mal wieder auch ohne 80-Plus-Zertifikat daherkommen, weil der Hersteller davon ausgeht, dass der Kunde das Netzteil auch so kauft und man sich dann die Zertifizierung sparen kann, weil die kostet ja nur Geld. Insofern war ich da durchaus überrascht, dass wir weiterhin 98,9% 80 plus zertifizierte Netzteile in der Community haben.
Ich glaube halt, unsere Community, also diese ganz günstigen Modelle, die spielen da keine Rolle. Also wenn man sich ein 1000 Watt Netzteil kauft, dann hat das immer eine 80 plus Zertifizierung.
Ja, aber die gibt es ja mittlerweile. Ich habe da die Tage mal geguckt, auch für 130 Euro oder so. Also das ist halt, das war ja vor 10 Jahren, 15, lass es 20 Jahre gewesen sein. Nein, so lange natürlich nicht, aber das ist auch günstig. Viel Leistung ist schon auch günstig.
Auch mit vergoldeten auch japanischen Kondensatoren?
Nein, die ganz tollen Flaggschiffe sind natürlich teurer geworden im Vergleich zu früher.
Soll es auch anders sein.
Also, ja, nicht doof, die Hersteller.
Ja, und Hersteller, ne, wer hätte es gedacht? Jeder, dass BeQuiet hier nach wie vor den längsten Balken hat. Wobei es ja tatsächlich ein paar Prozent runterging. Corsair dafür ein bisschen stärker. Seasonic wäre auch noch nennenswert.
Platz 2, ne? Erstmals in dieser Historie vor Seasonic. Boah, Platz 3.
Ja, gut, das haben wir jetzt 2 Messpunkte, aber. Ja, und das Interessante finde ich halt wirklich, dass diese 3 Hersteller, also ich meine, ne, die Hälfte ist, also nicht mehr die Hälfte, aber ne, 40 gut Prozent sind BeQuiet, dann kommen Corsair und Seasonic mit 17, mit 18 und 17%. Und dann haben wir ja schon fast alles, ne, halt und der Rest, der dümpelt dann irgendwie kollektiv so bei 0,5 bis 3% rum. Ja, ich glaube nicht einmal 3%, ne, also es ist. Gibt im Endeffekt 3 Hersteller.
Ja, und dann 2.8, Asus 2.5, ja. FSP 2.5 und dann ja, komm 1.8, MSI. Ja, das ist. Andere sind mit 5.3.
Ja, das habe ich ein bisschen reduziert. Das war letztes Mal, waren es fast 10% andere. Da dachte ich mir, okay, dann mache ich das Feld.
XT hast du rausgezogen, Gigabyte, FSP.
Ja, dann mache ich das Feld noch ein bisschen breiter. Enermax, Deepcool, aber gut, also Deepcool mit 0,2, das kann ich beim nächsten Mal auch wieder rausschmeißen. Aber gut, schauen wir mal. Ja, und.
Lass uns mal noch zur Kabelfrage kommen und dann hier die für weitere Fragen und Antworten zu den Netzteilen auf unsere schöne Sonntagsfrage vom vergangenen Sonntag verweisen. Du hast mich noch gefragt, bietet dein Netzteil ab Werk ein 12 plus 4 Pin oder 12 Volt High Power Stecker? Oder müsste man ja eigentlich noch anführen, 12 Volt 2x6 in dieser neuen Revision, ja, die ja komplett ausfallsicher
ist. Ich glaube, wir wussten alle, was gemeint ist, ne? Der Flame Generation Burn Blitzschlag, ja. Donnergrollenstecker.
So. Da mache ich jetzt mal noch mit. Ich sage nein. Weil ich habe mit meinem Netzteil mit einer 4070 Ti Super habe ich auf jeden Fall einen Adapter. Haben auch gesagt, 56,8% runter von 69,8%. Also da sieht man auch, Netzteile waren die letzten Jahre definitiv eine Komponente, die ein Revival erfahren hat und auch viele Hersteller sehr glücklich gemacht hat, was die Verkaufszahlen anbelangt hat. Der wurde ordentlich getauscht.
Ach, also ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon erzählt, mein Netzteil wird, glaube ich, 8 jetzt. Und
wie viel ist das in Menschenjahren?
Also ich glaube, da wird's, also ich glaube, es hat sich eigentlich eine Rente verdient, aber die kriegt es nicht.
Ja.
Und den 12 VH-PWR-Stecker, den habe ich über ein Custom-Made-Kabel, das ich mir irgendwo aus Asien.
Oh Gott, so aus alten Molex.
Nee, das habe ich nicht selber gebastelt, das hat irgend, das. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, das kam über AliExpress.
Wie, aber warum hast du denn nicht? Du hast so eine 4080, ja. Die hat doch ein 3x8-Pin auf. Wieso nutzt du den nicht?
Der hässliche.
Okay, na gut, fair enough. So. 31,2% sagen, ja, ich habe nativ auf beiden Seiten den Anschluss. Also nicht nur am Ende vom Kabel, sondern auch am Netzteil selber. Weil es gibt ja auch Netzteile, die haben ja einfach ein Kabel auf diesen neuen Stecker, basierend auf zwei alten oder drei alten.
Ja, genau, also sowas habe ich ja jetzt. Halt nur halt custom-made für mein Netzteil, ja, okay, nachgekauft. Ne? Schön gesleeved, ist fantastisch.
Damit du ein Kabel von deiner Grafikkarte weg hast. Du hast ja eine Founders Edition, oder? Nee. Mit dem vermaledeiten seitlichen an.
Also seitlicher Anschluss haben die doch alle. Aber
ja, aber mit dem nach hinten, dass das Logo auch ordentlich
verdeckt wird. Ich will nicht sagen, was ich für ein Custom Design habe, weil ich mich dafür schäme. Wurde auch schon genannt in unserer.
Ach ja. Asus Strix? Ja. Oh Gott. Ja, gut. Also. Und ja, die Frage war jetzt noch, hat deine Grafikkarte denn überhaupt so einen schönen neuen Anschluss? Und okay, es gibt auch ältere Grafikkarten, es gibt auch Radeon-Modelle, die den nicht haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie die Sapphire Nitro und die Taichi und, ich hab's vergessen, gab's doch noch eine dritte, oder? Nur Power Calamari.
Es gibt auch Intel Arc, natürlich.
Ah, klar. Und da sagen 37,4% haben mittlerweile so eine Grafikkarte. 62,6% nicht. Also haben wir eine Lücke von 6% zwischen ich habe so eine Grafikkarte und ich habe nativ diesen Anschluss am Netzteil. Das heißt, wir haben ja Aufrüstpotenzial. Denn Fabian, deine Lösung ist natürlich alles andere als sicher. Also.
Ich würde behaupten, es ist sicherer, als den Adapter, den Original zu verwenden an der 5090.
Also, das ist auch eine Sache, die, ich glaube, das war in dem Fall auch Corsair, ne, auf der Computex, die haben ja auch die RMX-Serie neu aufgelegt. Die unterscheidet sich ja gegenüber dem Vorgänger, soweit ich weiß, auch nur durch dieses native 12 Volt High Power 12 Volt 2x6 Anschluss Terminal am Netzteil. Während man beim Vorgänger zwar schon das Kabel beiliegen hatte, aber es eben umgesetzt war durch eine Y-Weiche auf zwei herkömmliche PCI Express Anschlussterminals am Netzteil. Und ja, da hat Corsair auch gesagt, das hat überhaupt keinen Vorteil, außer dass ich nur noch einen Anschluss am Netzteil habe und dadurch rein theoretisch Platz sparen kann. Aber es wird halt einfach so gewollt. Punkt. Ja, dieses Thema ist so heiß, ja,
wortwörtlich
flammend heiß, ja, ja. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine rationale Entscheidung zu sagen, ich kaufe das andere nicht, weil das ist, soweit man bisher weiß, oder man kann es nicht darauf zurückführen, ne? Es sind nicht die Netzteile, wo alte Terminals am Netzteil auf den neuen Stecker mit Kabeln, die ab Werk beiliegen, alle abgebrannt sind. Nee, ist es nicht. Ja, wir haben jetzt auch die ganz neuen MSI-Netzteile gegen doch die Tage wieder rum, die dann noch diese schönen gelb kodierten, damit man sieht, wenn das Kabel nicht
und ja, so aber ich glaube, das ist also nativ. Ich würde behaupten, alle zwei Wochen bringt Videocards einen Bericht zu einem neuen, auf Reddit aufgetauchten, verschmorten, gelben MSI-Kabel Anschluss.
Ja.
Bei einer 5090 natürlich.
If you want to have a scandal, go on Reddit.
Ja, natürlich.
Ja. So. Lass uns ohne Skandal enden. Der Skandal ereilt uns dann nächste Woche.
Du hast aber, das kannst du jetzt nicht, du hast angesprochen ganz am Anfang, dass wir eine wundervolle Bootskreuzfahrt auf dem Rhein machen und das kannst du doch jetzt nicht.
Ach Mensch! Das hätte ich jetzt glatt unterschlagen. Ja, Fabian, wir machen keine Kreuzfahrt. Wir gehen aufs Schiff, habe ich gesagt. Ja, willst du es aufklären? Gamescom ist das
Stichwort. Ja, es ist, das hätten wir eigentlich bei den absurden Hersteller-Events bringen können. Wir gehen ja dieses Jahr wieder, es ist ja immer wieder ein Highlight im Sommer, auf die Gamescom. Traditionell ist unsere Mannschaft.
Vierte Woche Berliner Sommerferien, ja. Also, das ist. Ich habe Schulkinder, da war für mich klar, ich kann ja viele Urlaubssituationen direkt vergessen. Aber nächstes Jahr ist es dann ja nach den Ferien.
Also die Gamescom ist dieses Mal auch vergleichsweise früh. Sonst war es ja quasi immer, ich glaube, es war immer der letzte Dienstag in einer vollen Woche im August.
Ja.
Und diesmal ist es aber eins
früher. Jetzt ist es noch eine Woche vorher.
Ja, was auch immer. Und Standardbesetzung von CB ist ja immer, wir gehen mit Wolfgang, Jan, also dir und mir hin und dann nehmen wir noch irgendeine random Person mit. Aus der Redaktion. Ja. Und wer die Random-Person dieses Jahr sein wird, das weiß ich noch nicht, aber es werden ja wieder, ne, Wolfgang, du und ich, wir gehen ja auf jeden Fall und wir gehen natürlich auch, reisen wir schon am Dienstag an. Früher war der Dienstag ja der Fachbesucher- und Medientag. Das ist ja inzwischen auf den Vormittag am Mittwoch ausgelagert worden. Wir reisen trotzdem schon am Dienstag an. Warum? Dass wir einerseits am Mittwochmorgen dann auch tatsächlich schon da sind. Und zum anderen, weil traditionell Asus am Dienstag Nachmittag ja quasi den Auftakt mit einer Presseveranstaltung
Ja, die
macht.
haben eine Riesenveranstaltung zur Gamescom, jedes Jahr.
Und
Genau. Und ob sie dann was Neues haben, ist immer die Frage, aber sie machen auf jeden Fall ein
also
dickes Event und kündigen auch Sachen
wer
neu
wissen
an.
möchte, warum Asus ROG so teuer ist, ne, komm einmal auf die Asus ROG Party auf der Gamescom und dann weißt du es. Das geht am Dienstag los und traditionell war das immer im, wie heißt das Ding? Nee,
Palladium.
Palladium ist das fettere Ding daneben, wo Nvidia RTX 20 vorgestellt hat.
Es ist halt, man muss da
E-Werk.
mit dem Shuttle hinfahren oder Taxi
E-Werk
oder
heißt
eine halbe
das.
Stunde laufen. Das ist so eine alte Industriehalle, Backstein, halt so wie das the new chic.
Genau. Das
Ja.
E-Werk. Und da war immer so ein Shuttlebus, der fiel einmal
In
pro
Köln.
Stunde. Man kam immer genau da an, nachdem dieser Shuttlebus vor 2 Minuten losgefahren ist. Man kennt es. Da musste man dahin laufen, eine halbe Stunde und das dann teilweise bei 30 Grad mit Rucksack und allem. Also geht natürlich alles, aber war blöd.
Ja, weil wir verschleudern ja hier Pro-Einnahmen nicht für sinnlose Taxifahrten. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Also wenn ihr euch manchmal fragt, warum wir noch existieren, mit 80% Adblock-Quote unter unseren Stammlesern, bitte hört damit einfach auf. Dann auch, weil wir uns geißeln teilweise bis zum bitteren Ende. So, jetzt erzähl was zum E-Werk.
Nee,
Ja, da
nicht
hat
mehr
doch
zum
Asus
Ehrwerk, denn
alles, ne? Die haben
bisher
gar
war,
keinen
also
Stand.
klassischerweise war Asus dann halt immer in diesem Ewe. Und die waren da auch, ne? Die haben das quasi für die gesamte Gamescom geblockt. Man konnte immer dahin gehen, immer war irgendwas von Asus, man wurde verpflegt und alles super toll. War bald weit weg.
Wir sind aber immer nur zum Termin hin. Aber ja, man kann da theoretisch sich, glaube ich, 3 Tage lang von morgens bis abends kaputt fressen
Ich
und
glaube, Dennis ist
saufen.
mal zum
Nennen wir es doch mal
Frühstück
beim
hin,
Wort.
aber da gab es dann nur Energy Drink oder so. Der war ein bisschen enttäuscht.
Was?
Ja.
Okay, ich glaube, das hast du geträumt. So, und dieses Jahr aber. Dieses Jahr,
Dieses
Fabian.
Jahr sind sie auf die Idee gekommen, dass man die geplagten Journalisten doch von dieser Tortur des Shuttlebusses zum E-Werk ersparen könnte. Und das
Oh, das war
Messegelände, das
ausgebucht.
liegt hier quasi fast direkt am Rhein. Da ist noch so ein bei mir in Missgunst gefallenes Medienunternehmen dazwischen. Und in diesen Rhein klatscht Asus jetzt also ein Luxus-Event-Schiff. Bam.
Genau, das liegt da ja nicht immer, ne? Also ich dachte nämlich, als du mir das gestern erst erzählt hast, es gibt ja immer diese Restaurantboote, ne,
Ja.
die wahrscheinlich schon längst auf Grund gelaufen sind. In allen größeren Städten, aber so ist es ja nicht. Das fährt dahin, oder?
Ja,
Ja.
genau. Also das tuckert den lieben langen Rhein hoch. Ich glaube, das kommt aus den Niederlanden oder so und oder aus London. Ich weiß es nicht.
Na,
Ich hatte kurz
immerhin nicht ganz
geschaut
so
und
weit.
ja, das ist bestimmt schon einmal um die Welt gefahren. Und es ist aber elektrisch. Es ist irgendwie zertifiziert als total umweltschonend, weil es elektrisch ist. Und das tuckert dann nach Köln und legt sich dahin und dann ja,
Bauen Sie da
Wir
alles
hatten
auf?
gestern erstaunt geschaut, was da alles geht auf diesem Schiff. Es wird beworben mit, es gibt 6 Bars. Da weiß auch jeder, wie der Hase hoppelt.
Warte, ich habe es nicht mehr vor mir, aber ich glaube, ich habe mir gemerkt, es gibt 35
Ja,
Toiletten, oder?
stimmt, doch, du hast recht, ja.
Ja. Die schleusen, Asus schleust da halt zu Gamescom wirklich Medienvertreter, aber insbesondere auch, das ist so deren Großhandels- und
Ja, also
Handelsevent halt auch.
man kann auch absolut DSGVO-konform schauen. Also man muss sich akkreditieren für dieses Event online
Ach, jetzt
und
wieder.
man sieht dann auch, wer sich auch alles schon sonst akkreditiert hat aus der lieben weiten Welt. Und ganz oben waren irgendwie,
Das ist aber immer so
ja,
traditionell,
man soll ja
oder?
networken. Und ganz
Ja.
oben waren noch über 80 Asus-Representatives und Mitarbeiter
Genau,
und
man kann dann ja auch Termine machen
Direktoren
und so weiter und so
und
fort.
Marketing-Specialists und weiß der Geier. Also, und darum
Also auch
geht's dann
davon werden wir
natürlich.
uns nicht beeinflussen lassen. Wir wissen nur, dass wir dieses Jahr nicht den alten, die ausgetretenen Pfade derer, die den Shuttlebus verpasst haben, Richtung E-Werk latschen müssen, sondern irgendwo anders aus dem Messegelände raus müssen, um dann über den Steg auf so ein Eventschiff zu laufen und dann stehen da 1000 Systeme, Notebooks, Mainboards und so weiter und so fort. Und dann lassen
wir uns mal Asus für dieses Jahr. Die was? Die aber, sobald es dann mit dem Abendprogramm losgeht, auch so klammheimlich weggeschafft werden, weil man genau weiß, was ansonsten eine große Party mit Alkohol mit diesen teuren Grafikkarten veranstaltet.
Ja, mit aber vorher akkreditierten, namentlich bekannten Gästen. Ja. Und das war aber jetzt, und jetzt schließen wir noch mit einer Anekdote auf der Gamescom Computex. Ich habe wiederholt an Ständen auf der Computex, das ist eine Fachbesuchermesse, aber natürlich kommen da Zehntausende an Gästen hin, hat mich es wirklich erstaunt, dass viele handliche, einfach zu entwendende Hardwareprodukte, klar Grafikkarten, Mainboards, aber dann auch bis runter zu externen SSDs und so weiter und so fort, alles ungesichert. Wir haben ja auf anderen Messen schon auch von Herstellern erzählt bekommen, was quasi noch vor Messeöffnung dann direkt schon wieder weg gewesen ist. Und ihr kennt das ja auch in Geschäften, was da wirklich ja auch die Kabel gesichert werden, damit sie nicht geklaut werden. Gut, nun ist ein Mediamarkt halt auch noch was, wo ich Hinz und Kunz rein kann. Aber das war für mich auch wieder so ein, ja, das ist halt nicht in jedem Land so, dass man davor Angst haben muss, dass ein Fachbesucher auf einer Messe sich die Taschen mit Ausstellungsgegenständen vollsteckt. Nee. Gut, ich war jetzt nicht am letzten Tag da und konnte nicht sehen, ob alle Stände leer geräumt gewesen sind. Aber es war jetzt nicht das Thema auf der Messe, glaube ich, dass man da Angst um seine Ausstellungsstücke haben muss. Das war doch eigentlich auch ganz schön. So, Fabian, nächste Woche sprechen wir uns, ich würde mal sagen, eher Richtung Donnerstag. Ich glaube, da erscheint die 9060 XT. Alles andere dazu, zu den Terminstrecken, ist nicht bekannt oder nicht öffentlich und darf nicht publiziert werden. Aber ich würde sagen,
du hast da ein gutes Gefühl für den Donnerstag.
Ich habe ein gutes Gefühl mit Donnerstag.
Ah ja.
Ja. Und dann gucken wir mal, was wir bis dahin in Persona von Wolfgang haben durchtesten können. Welche Speichervarianten und so weiter und so fort. Das war's gewesen für heute. Heute gibt es auch wieder, verspreche ich euch, Kapitelmarken. Der Podcast ist noch ein bisschen länger geworden. Letzte Woche ist er erstens, weil ich wirklich keine Zeit mehr hatte, dann auf dem Weg zum Rückflug. Und es war dermaßen konfus. Hätte nicht funktioniert, Kapitelmarken, oder Fabian?
Also ich weiß nicht, ob man irgendwie so, ne? Also du hättest ja quasi die gleiche Kapitelmarke an verschiedene Stellen setzen können mit dem gleichen
Namen. Ja, ich hatte einen klaren Plan, wie es laufen soll und bin dann direkt am Anfang, ich habe ja, glaube ich, erst nach 30 Minuten überhaupt genannt, erzählt, wo ich bin und wie ich aufnehme. Ja, ja. Da hat die Hälfte schon abgeschaltet, weil ich gesagt habe, hat der irgendwie was erzählt er denn alles und warum klingt das so komisch? Diese Woche Kapitelmarken, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, habt einen schönen Feiertag und vielleicht ein langes Wochenende. Bleibt gesund. Fabian und ihr auch.
Ciao. Ciao.